Heute zu Gast bei Behind the Sea Christian Timm. Eigentlich muss ich sagen, ich war zu Gast, denn ich habe ihn in Emmerich besucht im Probat Headquarter. Und wir haben uns dort auch einmal in der Produktion die Maschinen angeschaut, die Probat herstellt. Die zwei maßgeblichen Bereiche, in denen sie tätig sind, sind Kaffee und Schokolade. Also an alle Genießer da draußen, wir erfahren heute einmal von einer Person, ja, die maßgeblich in dem Geschäftsbereich Schokolade und Kaffee tätig ist. Und das freut wahrscheinlich die meisten, die diesen Podcast hier da draußen hören. Er hat uns einmal erklärt, was natürlich Probat genau macht, was seine Aufgabenstellung und was seine Rolle als Group CFO beinhaltet, dass das auch maßgeblich Integrationsarbeit und Wandelarbeit ist. Und dann haben wir zum Schluss natürlich über seine Learnings gesprochen. Ich gebe schon mal einen kleinen Ausblick. Impuls geben ist im C-Level eine seiner wichtigsten Aufgaben auch. Und warum ihn Dienstreisen auf jeden Fall helfen, im C-Level besser zu sein. Das erfahrt ihr natürlich auch nur im Detail, wenn ihr bis zum Schluss durchhört. Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Schreibt uns euer Feedback auf jeden Fall auf LinkedIn oder in den Mails oder direkt in den Kommentaren, in der Bewertung von diesem Podcast. Ich freue mich über jedes Feedback und gebt mir natürlich auch einfach mal mit, was soll ich denn eigentlich unsere C-Level-Manager da draußen fragen? Ich freue mich darauf. Christian freut sich aus. Und deshalb jetzt rein in die Episode Behind the Sea mit Christian Timm, dem Group CFO von Probat. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Christian, willkommen im Podcast.
Hallo Franz.
Schön, dass ich heute da sein darf. Ich bin ja Gast heute bei euch hier in den Werken. Du hast mich gerade einmal rumgeführt. War super beeindruckend. Werden wir sicherlich auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber bevor wir starten, sag uns doch mal unseren Zuhörenden, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo zusammen auch von meiner Seite. Christian Timm, mein Name, 46 Jahre alt und ich bin Group CFO bei der Probat Gruppe.
Sehr cool. Bevor wir auch ein bisschen auf deinen Werdegang gehen. Erklär uns doch ein bisschen, was Probat macht, weil ich denke mal, dass einige da draußen, die zuhören, das vielleicht kennen. Probat ist ja ein Weltmarktführer, aber vielleicht andere noch nicht.
Ja, Probat besteht seit diesem Jahr aus zwei Divisionen, die nahezu gleich groß sind. Wir sind einmal Lieferant von Komplettlösungen für die Kaffeeindustrie. Das heißt, wir stellen ganze Röstanlagen und Fabriken her, starten beim Kleinröster bis hin zu Anlagen, die dann 24/7 laufen und auch höhere Ausbringungsmengen haben.
Wir haben es ja gerade schon in der Produktion gesehen, es gibt wirklich schon sehr kleine Maschinen, aber sehr klein ist auch relativ und es gibt wahnsinnig große, gehen wir später gleich noch drauf ein. Aber könnte ich mir zum Beispiel auch für zu Hause oder für ein ganz kleines Café schon eine Röstmaschine bestellen?
Du kannst, natürlich fangen wir an für Kleinröster, das gibt das die Rösterei an der Straßenecke, da riecht es dann immer so schön nach Kaffee, wenn man vorbeiläuft, dann stehen die Kaffeesäcke im Eingang, das sind eigentlich unsere kleinsten Kunden an der Stelle, da geht es los, für den Hausgebrauch, Heimgebrauch bieten wir allerdings nichts an.
Okay, das wäre wahrscheinlich auch kompliziert, sich das in den Keller zu bauen, oder?
Das geht, es gibt diese Anbieter, aber das ist halt eine ganz andere Vertriebsstruktur, das ist ein ganz kleinteiliger Bereich, da sind wir gar nicht von den Strukturen für aufgesetzt.
Okay, verstanden. Und so eine richtig große, nur dass man sich ein bisschen vorstellen kann, was das für eine Menge ist, erklär mal kurz, was macht die größte Maschine bei euch?
Die größte Maschine kann 6 Tonnen Kaffee pro Stunde rösten, da gehen dann so gut 800-900 Kilogramm auf einmal rein in einen Batch und die läuft dann 5, 6, 7 Mal die Stunde durch. Die Röstzeit variiert natürlich, je nachdem, was du haben möchtest. So ein Dark Roast Espresso dauert etwas länger, dann gibt es die anderen, ich sag mal, Filterkaffee-Röstungen, die dann etwas kürzer sind. Und wir haben es gerade gesehen, die können dann schon mal hoch sein wie ein kleines Haus.
Ja. Also das sind wirklich, wirklich sehr beeindruckende Maschinen. Man nimmt ja solche Themen immer so ein bisschen als selbstverständlich hin. Man trinkt jeden Tag Kaffee oder man kauft sich jeden Tag irgendwo einen Kaffee. Die Bohne muss natürlich geröstet werden. Ich habe es jetzt mal gesehen, was sozusagen dahinter steckt. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt eigenen Kaffee röste? Wir haben es gerade in der Produktion ein bisschen besprochen, auch in der Forschung und Entwicklung ein bisschen besprochen. Wie macht man dann eigentlich seine Bohne, sage ich jetzt mal, einzigartig oder seine Röstung einzigartig? Wie funktioniert das eigentlich?
Das sind im Wesentlichen zwei Faktoren. Das ist einmal der eingesetzte Kaffee. Das sind ja meistens Mischungen, Blends. Und das zweite Thema ist, jeder hat so seine eigenen speziellen Röstkurven, die dann eben auf den Blend zugeschnitten sind. Und das ist auch das Kern-Know-how vieler Röster, wo du dann auch als Externer gar nicht drankommst und auch gar nicht drüber gesprochen wird.
Genau, das heißt, einfach gedacht, hätte man jetzt gesagt, naja, wenn ich mir die gleiche Maschine kaufe, dann habe ich die gleiche Bohne, aber das stimmt natürlich nicht. Es liegt natürlich dann in der Art der Röstung, wie das genau gemacht wird. Alles klar. Super, ja, du, zurück zu dir natürlich erstmal. Wie bist du eigentlich ins C-Level gekommen? Du bist jetzt heute Group CFO sozusagen, das war aber nicht die erste C-Level-Rolle, deswegen erzähl uns doch mal, wie du ins C-Level gekommen bist.
Gut, ich habe 2003 meine Karriere nach dem Studium begonnen, erst beim Energieversorger E.ON Ruhrgas die ersten 5 Jahre verbracht. Mhm. Das war spannend, aber mir fehlte so der gesamte betriebswirtschaftliche Überblick, also oder Zusammenhang. Im Winter war es kalt, E.ON Ruhrgas hat Geld verdient, weil die Kunden zu Hause ihre Heizung aufgedreht haben. Ich wollte mehr als mich um Regulierung und Deregulierung zu kümmern und brauchte eben eine globale Produktion und global aufgestelltes Unternehmen und bin dann zu ThyssenKrupp gegangen in den Edelstahlbereich. Das war damals noch ein Segment. Habe dort in der Segmentholding angefangen, da genau das bekommen, was ich wollte. Allerdings auch harte Zeiten. Das war relativ zeitgleich mit dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Das heißt, dann waren wir mehr oder weniger 12 Jahre lang im Krisenmodus, wurden verkauft, teilweise wieder reintegriert. Also das war relativ aufregend. In der Zeit war ich 3 Jahre in Italien im Controlling, habe da eine kleine Abteilung geleitet bei einem Edelstahlwerk in Mittelitalien und bin danach 2015 wieder zurückgekommen oder 2014 an den Hauptstandort in Essen. Der Firmenzentrale, habe dort dann eine Aufgabe in einem Operating Unit Board gehabt und das war auch was sehr Spannendes, weil es ging um die Restrukturierung des Edelstahlwerks und den Neuaufbau der globalen Vertriebsstrukturen und dort war ich dann als kaufmännisches Gewissen im Grunde unterwegs.
Okay, das war die erste C-Level-Rolle dann?
Das war das OU-Board, ja. Okay. Also ThyssenKrupp hat immer bestimmte Namen dafür gehabt, aber das ist C-Level vergleichbar, genau.
Okay, verstanden. Und es war eine Restrukturierung, hast du gesagt?
Es war eine Restrukturierung des italienischen Werks und in Italien selber war das eher die unangenehme Arbeit. Wir waren in Deutschland aufgehangen und im Segment Materials von ThyssenKrupp. Sehr schlaue Entscheidung damals der Verantwortlichen, uns eben nicht dem Stahlsegment zuzuordnen. Man könnte ja meinen, das passt, aber da wären wir halt mit 2 Millionchen Tonnen Edelstahl pro Jahr komplett untergegangen neben dem Stahlgiganten. Und über das Segment Materials haben wir eben die Service Center weltweit im Zugriff gehabt, um eben konzernintern das Ganze auch verkaufen zu können über die Vertriebsstruktur.
Ja, verstanden. Es ist ganz interessant. Ich glaube, wenn man über die Episoden guckt, viele Leute hatten, die wirklich so diesen klassischeren Weg ins C-Level gegangen sind, also nicht den, dass man selber gegründet hat und dann irgendwie reingerutscht ist über die Skalierung der Company, sondern die waren immer in schwierigen Umgebungen das allererste Mal, was ja eigentlich, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, würde man sagen, man lernt ja auch nicht rechnen erst mit Differentialgleichungen und dann plus minus, sondern eigentlich würde man ja erst eine leichtere Rolle vielleicht annehmen, aber im C-Level ist es scheinbar andersrum, oder?
Das habe ich mir früher auch immer gedacht. Ach Mensch, dann hast du irgendeine Führungsaufgabe und dann ist das alles Standard und läuft so. Ich glaube, das gibt es überhaupt nicht. Dieses reine Routine-Tagesgeschäft, das hat eigentlich ausgedient. Also wenn Aufgaben beziehungsweise derartige Stellen zu besetzen sind, sind damit auch immer große Erwartungen und Herausforderungen verbunden.
Macht auch irgendwie Sinn, wenn man jetzt so sich auf die Entwicklung guckt und man sieht mit künstlicher Intelligenz, Automatisierung und den ganzen Methoden, wird ja eigentlich Verwalten fast schon abgeschafft, oder?
Mein Bereich hieß auch Verwaltung, als ich hier anfange. Deswegen, das habe ich auch erstmal ganz schnell geändert, weil ich mich selber als Gestalter sehe und nicht als Verwalter, ja.
Okay. Ja, gut. Bin mal gespannt auf jeden Fall, wie sich das C-Level in der Zukunft entwickelt. Wie ist deine Meinung darauf? Was glaubst du, wie sind so die C-Level-Manager? Ich meine, früher, da hat man das natürlich auch gebraucht. Man hat auch viele Mittelmanagement-Ebenen so gebraucht. Aber was glaubst du, wie entwickelt sich das, die Führung des C-Level so in der Zukunft? Hast du da irgendwie eine Meinung zu?
Ja, also zum einen natürlich viel weniger Hierarchie. Mhm. Das hat ausgedient. Erstens. Zweitens wird die Welt ja immer komplexer. Mhm. Sprich, ich bin heute neben den klassischen Finanzfunktionen für den Bereich Personal, IT, Einkauf zuständig und kümmere mich eben um die verschiedensten Tochtergesellschaften. Immer wenn es Veränderungen gibt, bin ich vorne mit dabei. Mhm. Nur ich kann natürlich nicht alle Themen selber als Fachexperte beherrschen. Reden wir über Cybersecurity, reden wir über die neuesten Entwicklungen im Steuerrecht. Das heißt, ich habe ja eine Generalistenfunktion und muss mich einfach auf das Team und die jeweiligen Experten an der Stelle verlassen.
Ja, du hast gerade eben schon gesagt, Personal, IT, Einkauf und auch die Tochtergesellschaften sind bei dir neben den klassischen Finanzfunktionen. Sind das alle, oder? Oder habe ich irgendwas vergessen?
Das sind alle, ja, Facility genau. Management habe ich jetzt nicht aufgeführt. Aber auch noch, hier. Ja,
okay, trotzdem. Aber es ist schon eine sehr, sehr weiter interpretierte CFO-Rolle. Es ist jetzt nicht nur sozusagen, nicht nur in Anführungszeichen, nur die Finanzfunktion, sondern es geht noch ein bisschen weiter. Was sind denn so deine, deine Challenges in der Rolle? Also was sind so, wenn du jetzt zwei nennen müsstest oder drei oder nur eine, was würdest du sagen, sind so deine Top-Challenges gerade?
Ich würde das gar nicht als Challenge bezeichnen, sondern das ist eigentlich das Salz in der Suppe, was meine Aufgabe so spannend macht. Wäre das 9-to-5 und abarbeiten, würde ich mich langweilen an der Stelle. Das heißt, wir sind gerade mit der Unternehmensgruppe im Umbruch. Ich hatte anfangs ja gesagt, wir haben zwei Divisionen. Eine ist der Kaffeebereich, der zweite Bereich ist eben der Foodbereich mit mit Kakao und mit Schokolade. Ja. Und hier wachsen wir gerade als Unternehmensgruppe nochmal komplett neu zusammen, stellen uns neu auf. Und diese klassische Reintegrationsarbeit oder Integrationsarbeit eines neuen Unternehmens, aber dann schaffen wir gleichzeitig eben nochmal was ganz Neues, indem wir die Funktionen stärker zentral nutzen. Führt natürlich auch bei allen Beteiligten zu gewissen Bottlenecks und Kapazitätsengpässen, damit vernünftig umzugehen und dennoch die Sachen abzuarbeiten, die das Unternehmen wirklich voranbringen, aber die Themen liegen zu lassen, ohne dass irgendetwas gerade anbrennt und passiert. Das ist eigentlich die Kunst an der ganzen Geschichte, weil wir gerade noch zwei, drei andere größere Themen haben. Wir expandieren in Indien, bauen dort ein neues Werk auf, überarbeiten nochmal unser Setup unserer brasilianischen Einheit. Also sind ganz viele Themen, die einfach gleichzeitig passieren und hier den Überblick zu behalten und eben die Themen als erstes zu bearbeiten, die wirklich für den Unternehmenserfolg und den Fortbestand des Unternehmens wichtig sind.
Okay, verstanden. Gut, perfekt. Also wenn man sich jetzt so die Challenges nochmal in den Hinterkopf sozusagen legt, was sind denn dann deine Learnings aus deiner Zeit im C-Level, speziell jetzt natürlich auch in deiner Rolle? Was sind so sozusagen deine Erfolgsrezepte, deine Learnings, wo du sagst, das sollte man als Group CFO bei Probert berücksichtigen?
Ich sehe das grundsätzlich als Aufgabe des CFOs oder des C-Levels und selber handhabe ich das auch so. Ich sehe mich als Impulsgeber. Sprich, wir haben es gerade angesprochen, ich bin nicht immer der jeweilige Fachexperte. Ich versuche aber möglichst guten Überblick zu haben und auch viele Gespräche außerhalb zu führen des eigenen Unternehmens und um zu gucken, was passiert denn draußen in der Welt, was machen andere Unternehmen und wie passt das zu uns gerade, sind wir da gut aufgestellt oder müssen wir uns an einer anderen Stelle optimieren und dann bringe ich eben diese Impulse in das Unternehmen rein. Das liegt dann aber dann teilweise natürlich wieder bei den Fachverantwortlichen, da dann was raus zu machen. Das heißt, grundsätzlich Strategie setzen, bin ich vorne mit bei. Das die Ausrichtung der Gruppe, bin ich mit dabei und eben immer noch mal zu justieren und die richtigen Impulse auf die einzelnen Kolleginnen und Kollegen zu geben, zu setzen.
Was ist so deine Taktik beim Impuls geben? Ist das immer das direkte Gespräch oder wie macht ihr das hier intern? Ich habe gesehen, wenn man bei euch reinkommt, erstens riecht es nach Kaffee sofort, aber ist klar. Zweitens ist auch sehr viel ausgestellt, also es ist sehr visuell alles. Macht ihr das auch für, oder machst du das auch vielleicht mit den Impulsen so, oder wie gehst du da vor?
Komplett im persönlichen Gespräch.
Mhm.
Also ich bin in engen Austausch mit, oder in, ich bin im engen Austausch mit meinen ja, Kolleginnen und Kollegen,
mhm,
und das besprechen wir in der Regel im Vier-Augen-Gespräch, solche Themen.
Mhm. Okay, also nicht so irgendwelche Intranet-Newsletter oder solche Sachen von dir, sondern es ist wirklich das direkte Gespräch.
Was, ja, wir sind in der frühen Phase an der Stelle. Also wir sind in, mhm, der Phase, wo ich sage, ich habe hier mal eine Idee, habe was, ja, gesehen oder mir ist ein Einfall gekommen, den ich dann einfach mal mit dem Fachbereichsverantwortlichen, mhm, oder der Fachbereichsverantwortlichen bespreche, um zu gucken, kann das was sein für uns,
mhm,
unter welchen Bedingungen, wie muss man es vielleicht anpassen. Also wirklich in der ganz, ganz frühen Phase sind wir da. Wenn da was raus wird, dann gucken wir natürlich schon, das in die Breite zu bringen, auch im Unternehmen zu kommunizieren.
Hm, verstanden. Ja, ich finde das persönliche Gespräch ja auch am besten, deswegen mache ich ja Podcasts, deswegen mit Veröffentlichung zwar, aber das ist meiner Meinung nach auch die ursprünglichste Form der Kommunikation. Jetzt hast du auch gesagt, du führst viele Gespräche außerhalb. Ist das wirklich was du irgendwie so systematisch machst, oder ist das im Netzwerken, oder wie gehst du da vor?
Ich gehe mit offenen Augen und Ohren durchs Leben im Grunde. Es fängt an, das klassische Podcasts zu hören. Also, mhm, auch dein Podcast an der Stelle. Das ist so mein Morgenritual an der Stelle. Morgens, bevor ich schon zur Firma gehe, habe ich schon mal 2-3 Podcasts gehört.
Aha,
da kriegt, okay, man natürlich immer schon mal neue Denkanstöße.
Mhm.
Und ansonsten eben über, ja, das bestehende Netzwerk, mhm, Freunde, ehemalige Arbeitskollegen, mit denen ich in Kontakt bleibe,
mhm,
und auch andere Geschäftspartner. Also ich nutze eigentlich grundsätzlich auch die Möglichkeit, nochmal nachzufragen,
ja,
wie das Geschäft denn läuft, was die Themen sind, die bei den anderen anliegen, auch wenn es beispielsweise ein Lieferant oder dergleichen ist.
Ja, okay. Hast du dann auch so C-Level, andere C-Level-Leute bei dir im Netzwerk, mit denen du dann sprichst, oder ist das egal eigentlich?
Das ist egal, also, mhm, sowohl als auch.
Ja.
Also, okay, möglichst breit gestreut, das ist eigentlich die Herausforderung.
Ja, okay, verstanden. Gibt es irgendwelche Sachen, die du wirklich auf täglicher Basis machst? Also sind das dann, das können auch persönliche Routinen sein, das muss jetzt nichts Managementmäßiges sein, aber irgendwelche täglichen Eckpfeiler, die du hast, wo du sagst, das ist auch wichtig für das erfolgreiche Überleben im C-Level?
Die Arbeitstage sind dermaßen abwechslungsreich, da, ja, gibt es keine wirkliche Routine drin. Die einzige Konstante ist, dass ich natürlich gucke, irgendwann abends mal Feierabend zu machen,
mhm,
und am Wochenende auch ein paar Stunden für mich zu haben, die ich dann als allererstes mit der Familie verbringe und zum zweiten eben gucke, mich einigermaßen fit zu halten und Sport zu treiben.
Okay, aber du hörst zum Beispiel Podcast fast jeden Tag, ne? Das,
ja,
ist ja wahrscheinlich, ja, auch, ja, dann so, ja, ein Thema.
Ja,
ne?
Ja.
Okay, und neben Podcast noch irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre vielleicht auch noch nennenswert?
Dann hört meine Zeit eigentlich schon auf.
Ja, okay, es macht natürlich Sinn, okay. Und irgendwie irgendwelche Praktiken im Alltag, sowas wie To-Do-Listen, keine Notifications anzuhaben, nur einmal Mails checken am Tag, irgendwie solche Themen?
Bei mir poppen keine Mails hoch.
Okay.
Das habe ich komplett ausgeschaltet.
Tatsächlich, okay.
Das möchte ich gar nicht sehen.
Ja.
Sowohl auf dem Computer als auch auf dem Handy, da möchte ich nicht immer durch abgelenkt werden.
Hm.
Und natürlich versuche ich mich schon bewusst dazu zu zwingen, die Hebel für den Erfolg des Unternehmens bewusst zu bedienen und nicht durch Routine aufgraben im Alltag aufsaugen zu lassen, dass ich abends, mhm, zwar den ganzen Tag gearbeitet habe und denke, Mensch, das war aber anstrengend,
mhm,
aber eben nur Themen abgearbeitet habe, die, ich sag mal, zur mhm, Grundlast gehören. Die Gefahr ist halt immer, dass die Weiterentwicklung des Unternehmens dann ja auf der Strecke bleibt.
Mhm.
Und das sage ich mir halt ganz bewusst, was muss ich tun? Und dann lasse ich auch mal die eine oder andere E-Mail unbeantwortet und, mhm, setze da ganz klar Prioritäten.
Verstanden. Es ist immer so ein Thema, wie schafft man die Zeit, am Unternehmen und nicht im Unternehmen zu arbeiten? Hast du da, also du hast gerade schon gesagt, das ist ein Priorisierungsthema. Ich glaube, das muss man einfach lernen, oder gibt es gar keine so einen Lifehack oder irgendwas dafür, sondern man muss halt einfach sagen, so, jetzt nehme ich die nächsten 2 Stunden, mache ich nichts anderes, außer mich mal hinzusetzen, reflektieren und Gedanken zu machen zu strategischen Themen, oder?
Ein Thema hilft mir dabei,
mhm,
das sind Dienstreisen.
Ah, ja.
Sprich, wenn ich im Flugzeug sitze oder am Gate sitze,
ja,
Man kriegt ja andere Eindrücke nochmal, man denkt nochmal über das Unternehmen nach. Dieser Perspektivenwechsel, der hilft mir ungemein. Mhm. Also nicht nur am Schreibtisch sitzen, sondern die Ideen kommen, gerade wenn ich unterwegs bin.
Mhm. Da ist man auch so ein bisschen isolierter, da ist man nicht so sehr in operativen Themen dann drin. Da ist man natürlich dann, klar, da kann man sich mal Gedanken machen zu anderen Sachen. Das ist ein guter Tipp, die Dienstreise, die haben wir bis jetzt auch noch nicht als Tipp gehabt. Sollte man mehr machen, finde ich sehr, sehr gut. Jetzt, wo wir beim Thema am Unternehmen arbeiten sind, noch eine Zwischenfrage zu Probat. Was sind denn so die innovativen Themen und die letzten Innovationen der letzten Jahre im Kaffeebereich? Das würde ich mich als Zuhörer jetzt auf jeden Fall auch fragen im Podcast, was da eigentlich so passiert.
Ja gut, das eine ist das Thema Energie. Wenn man an Energie denkt, in Deutschland denkt man auch an Krise. Mhm. Das heißt, wir hatten die Befürchtung, dass das Erdgas knapp wird. Mhm. Das ist ja auch in Teilen geworden. Das heißt, wir haben vor Jahren schon angefangen, alternative Energiequellen für den Röstprozess zu entwickeln. Wir haben es jetzt auch im letzten Jahr so weit gebracht, dass wir alle unsere Röster mit Wasserstoff betreiben können. Mhm. Hinzu kommen noch die strombetriebenen Röster. Das heißt, sie können alle Röster von den kleinen Shop-Röstern bis zu den großen Industrieröstern mit allen drei Antrieben bei uns bestellen. Das Thema hat natürlich die Kundenseite, dass Wasserstoff noch nicht überall so in der Menge verfügbar ist. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, da waren wir auch froh, dass wir auf dem Höhepunkt der Energiekrise dort eben das Produkt anbieten konnten. Mhm. Wir haben einen Kunden, der bereitet eben das Rösten mit Strom vor, weil er ein eigenes Windrad hat.
Ja.
Wenn dann mal nicht der Wind weht, dann geht der Röster wieder auf Erdgasbetrieb, also ein Hybridröster an der Stelle. Das zweite Thema ist ganz stark Digitalisierung, also die Steuerung der Röster, sowohl des einzelnen Rösters als auch des ganzen Rösterparks. Mhm. Da sind wir sehr weit mit, ich sag mal, den Control Panels, mit Predictive Maintenance und diese Themen an der Stelle. Das sind so die, ich sag mal, beiden großen Themen. Und dann haben wir, was ein Dauerbrenner ist, natürlich die sich zu Recht weiter verschärfenden Emissionsregeln und dementsprechend sind wir auch da immer sehr vorne dabei, saubere Lösungen anzubieten.
Mhm. Verstanden.
Ob es auch, ich sag mal, rein Emissionen sind, Partikelemissionen oder auch die Geruchsreduzierung. Gibt ja Leute, die mögen den Geruch des gerösteten Kaffees gar nicht. Das kann ich gerade nicht verstehen.
Tatsächlich.
Aber für die Anwohner einer Rösterei ist es natürlich auch oft ein Anliegen. Und ich glaube, den ganzen Tag müsste ich es auch nicht haben vielleicht. Da eben den Geruch aus der Luft rauszubekommen.
Ah, okay, interessant. Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Ja, das da kann man noch lange, lange dran forschen. Okay, also Antriebe sind sozusagen das hauptsächliche Thema, wo ihr gerade Innovation reinsteckt, oder?
Das ist so. Das Problem ist die Anwendbarkeit. Also wir hatten Wasserstoff gerade kurz angesprochen. Wir haben die Versorgung nicht in der Form, noch nicht. Und das andere Thema ist Strom. Teilweise sind die Netze dafür natürlich gar nicht ausgelastet. Das ist die gleiche Thematik wie mit den E-Autos. Wenn wir alle gleichzeitig laden würden, wären die Kapazitäten dafür auch nicht vorhanden.
Mhm, macht Sinn. Wenn man so eine Maschine bei euch bestellt, muss man die dann noch zusammenbauen mit anderen Komponenten oder kommt die so, wie sie ist und ist die schlüsselfertig quasi?
So, der Kunde kann bei uns komplett schlüsselfertige Anlagen bestellen. Von den kleinen Anlagen, die wir eben hinstellen, das ist dann Plug and Play, relativ einfach. Gerade wenn sie mit Strom betrieben sind, dann hast du nicht die Abgasthematik. Aber eben auch hin bis zu ganzen Industrieanlagen, da liefern wir dann wirklich schlüsselfertig mit Schulung des Betriebspersonals ebenfalls.
Also wir kommen langsam schon ans Ende vom Podcast. Ich habe noch ein paar kleine Fragen, die vielleicht ein bisschen off-topic sind, aber zur letzte Frage sozusagen jetzt auch nochmal zum C-Level. Wenn du jetzt auf deine C-Level-Zeit bisher zurückschaust, würdest du irgendwas anders machen?
Relativ wenig, weil ich mich selber schon versuche, regelmäßig zu reflektieren. Und das Besondere ist eigentlich immer ein Wechsel auf eine neue Stelle und das Einfinden in das neue Unternehmen, weil nicht immer alle Werkzeuge in jedem Unternehmen gleich gut funktionieren. Und das ist für mich eigentlich auch ein Baustein für ein gutes Erfolgsrezept, eben individuell an die Gegebenheiten angepasst zu agieren.
Wenn du sagst, du machst relativ oft die Reflexionsübung, ist das was, was du so richtig strukturiert machst, irgendwie mit einem Blatt Papier, oder ist das eher so ein kreativer Gedankenprozess?
Das ist ein kreativer Gedankenprozess. Da bietet sich Joggen sehr gut für an. Also wenn ich abends nach einem langen Tag nochmal in den Wald gehe, eine Runde laufen, den Tag Revue passieren lasse, das mache ich gar nicht extra, die Gedanken kommen einfach. Das hilft nochmal sehr gut, einen klaren Kopf zu bekommen und da auch nochmal zu überlegen, was ist gut gelaufen, was kann ich eventuell besser tun.
Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal in der Episode gesagt, aber Reflektieren ist eine wahnsinnig unterschätzte Tätigkeit, die man heutzutage nicht mehr so oft macht, weil man eben natürlich auch die Chance hatte, zählen wir auch als Podcast dazu, dass man sich quasi permanent mit Informationen ja auch zuschaufelt oder mit irgendwelchen Input und dann gar nicht mehr so in diese klassische Beispiel reinkommt, dass man mal auf den Bus wartet und nichts tut sozusagen. Oder eben bei der Dienstreise am Gate sitzt oder so. Deswegen, ich glaube, ich reflektieren auch etwas, was wir noch zu den Best Practices dazu setzen könnten bei dir, oder?
Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Sehr cool. Ja, letzte Frage. Was würdest du denn machen, wenn du nicht in der Corporate-Welt tätig wärst, also jetzt nicht CFO geworden wärst?
Dann wäre ich wahrscheinlich Mediziner geworden.
Mediziner? Was für eine Art, weißt du auch? Oder?
Oh, erstmal Allgemeinmediziner und dann hätte ich geguckt, welche Fachrichtung, welchen Facharzt.
Okay, gibt es irgendwelche speziellen Interessen oder wie kommt das Interesse für Medizin?
Als Kind dachte ich immer, ich würde Mediziner werden, Arzt werden, habe deswegen auch das Latinum gemacht, was ich heute überhaupt nicht mehr brauche. Weiter ist die Vorstellung aber nie gegangen.
Okay, ja. Ja, ist glaube ich, habe ich schon öfter jetzt auch mitgekriegt, dass viele Leute auch das Medizinstudium hätten machen wollen. Aber Probert und ich natürlich, wir sind froh, dass du das nicht gemacht hast an der Stelle, wobei wir vielleicht auch so irgendwie noch ins C-Level gekommen wären. Aber deswegen freue ich mich natürlich, dass du CFO geworden bist, weil deswegen warst du heute im Podcast und hast das alles mit uns geteilt. Herzlichen Dank dir erstmal. Das hat sehr viel Spaß gemacht und vielen lieben Dank auch, dass du das alles offen mit uns geteilt hast. Und ja, danke, dass ich hier sein durfte auch.
Ja, vielen lieben Dank, Franz.
Wunderbar. Wer jetzt noch im Format mit dabei ist, herzlichen Dank fürs Zuhören erstmal natürlich und lasst uns gerne einen Kommentar für diese Episode da. Ab sofort kann man nämlich auf Spotify auch einzelne Episoden kommentieren. Wenn ihr das jetzt auf Apple hört, dann müsst ihr mir natürlich weiterhin einfach eine direkte Nachricht schreiben. Das ist mir sowieso viel lieber. Kommt einfach wirklich direkt auf mich zu. Man hat ja im Podcast immer so einen kleinen Medienbruch drin, der auf Social Media vielleicht nicht so vorhanden ist, aber Christian und ich freuen uns beide, wenn ihr auf uns zukommt. Schaut unten mal in die Shownotes, da sind die Links zu unserem LinkedIn-Profil und dann könnt ihr uns direkt Feedback dalassen, gerne unter dem Post oder natürlich eben in der direkten Nachricht. Ich freue mich natürlich über jedes Zuhörer-Feedback und freue mich auch immer über jeden Austausch, der danach entsteht. Der Podcast ist nur möglich, weil natürlich auch mein Atreus-Job sonst noch vorhanden ist. Wenn ihr das Thema kriege ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit ins Unternehmen, auch habt auf dem Tisch, dann kommt gerne mal auf mich zu. Wir können einmal sprechen. Vielleicht reicht schon das Sparring oder eben das Gespräch und sonst können wir euch vielleicht auch mit unserem Interim-Management-Netzwerk weiterhelfen. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Gespräch mit dir, Christian, und bis zur nächsten Episode.